Investiere und gewinne. Werte schaffen leicht gemacht. Von und mit Daniel Lenz.
Investiere und gewinne, aber wie? Insbesondere in Zeiten, in denen die Regierung Entscheidungen trifft, Entscheidungen ankündigt und die ganze Welt wieder auf den Kopf stellt. Herzlich willkommen zu dieser Episode und herzlich willkommen insbesondere dir, lieber Daniel, zu deinem Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Thorsten, und herzlich willkommen an alle Zuhörer. In dem Fall nur Zuhörer und keine Zuschauer.
Wir sitzen in Wittlich und deshalb nur im Ton, weil neue Technik. Und neue Technik passt ganz gut, weil wir haben eine neue Regierung seit wenigen Monaten und diese Regierung plant Reformen. Diese Reformen werden gerade hoch und runter diskutiert und sie haben Auswirkungen auf uns alle. Jetzt ist es ja manchmal ein bisschen mühsam, über ungelegte Eier zu sprechen, aber wir beide sind uns einig, es ist notwendig, drüber zu diskutieren, drüber zu reden, was denn auf uns zukommen könnte, wenn zum Beispiel auch eine SPD jetzt sagt, die Deutschen müssen mehr arbeiten, wenn zum Beispiel in der Energiepolitik eine Bremse in Kraft treten soll und zum Beispiel der Spritpreis nur noch um 12 Uhr erhöht werden darf, oder wenn wir über eine Einkommensteuerreform reden, und dann sind wir ja schon mittendrin auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Ist das denn alles noch so einfach möglich, lieber Daniel, wie das mal der Fall war? Der Weg zur finanziellen Freiheit bei allen Entwicklungen, die wir gerade erleben?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall anspruchsvoller geworden. Ich will gar nicht sagen schwieriger, aber anspruchsvoller. Die Zeiten haben sich geändert. Ich glaube, das hat jeder auch schon mitbekommen, auch jetzt vor der aktuellen Iran-Krise, die wir ja jetzt gerade haben, oder der Krieg da unten im Nahen Osten. Wir haben ja im Grunde genommen seit 6 Jahren schon, seit der Corona-Pandemie, ganz verrückte Zeiten. Eine Krise jagt die nächste, ein Konflikt, ein Krieg jagt den nächsten. Und in solchen Zeiten ist es natürlich deutlich herausfordernder, die finanzielle Freiheit zu erreichen oder generell sein Geld, sein Kapital entsprechend anzulegen. Und gerade da ist natürlich dann auch eine entsprechende Beratung gefragt.
Eine entsprechende Beratung gefragt bedeutet auch, du musst ja quasi jeden Tag up to date sein, also immer mitbekommen, was gerade in Berlin so diskutiert wird. Wie informierst du dich denn jetzt mal so als ganz einfache Frage?
Ja, also ganz breit auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Also ich glaube, wenn man sich jetzt auf die öffentlich-rechtlichen Medien verlässt, bekommt man also keine objektive Berichterstattung mehr, sondern muss sich da schon deutlich breiter informieren. Ich nutze YouTube sehr stark, folge eben entsprechend verschiedenen Speakern, verschiedenen Formaten. Lese natürlich auch gerne mal noch, ich sag mal, die Wirtschaftswoche als Beispiel, als Printmedium oder auch digital. Und ja, so kann man sich eben dann auch sehr, sehr breit informieren. Wie gesagt, in erster Linie direkt von Spezialisten für jedes entsprechende Thema.
Dann lass uns doch mal zusammenfassen aus allen Quellen, die wir so gesichtet haben. Was wird gerade in Berlin diskutiert und welche Auswirkungen hat das auf den Otto-Normalverbraucher? Also, im Thema Steuern plant die Union gemeinsam mit der SPD eine Einkommensteuerreform. Und das heißt, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Es gibt ganz konkret die Zahl, wer 3.000 bis 4.000 Euro verdiene, solle spürbar entlastet werden, sagt der Finanzminister. Was erwartest du denn in Sachen Einkommensteuer?
Also generell ist jetzt zu sagen, jede Steuererleichterung ist absolut zu begrüßen. Nur wenn ich mal ehrlich bin, ich bin jetzt 45 und schaue mal einfach in die Vergangenheit, und seit ich denken kann oder auf der Welt bin, ist irgendwie jede Steuerermäßigung, die angekündigt wurde, am Ende irgendwo verpufft oder doch nicht irgendwo zustande gekommen, weil zwar dann auf der einen Seite was gespart wurde, auf der anderen Seite aber dann was anderes wieder erhöht wurde. Und deswegen sehe ich das leider Gottes sehr kritisch. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es zu einer Steuerermäßigung kommt, gerade für die besagten Einkommen zwischen 3.000 und 4.000. Jeder hat aktuell unter der Inflation zu kämpfen, die auch jetzt die zweite Welle starten wird in diesem Jahr. Das ist eigentlich schon unvermeidbar. Und deswegen ist es sowohl für die Wirtschaft, aber auch natürlich für jeden privaten Haushalt auf jeden Fall immer hilfreich, wenn man an irgendeiner Stelle entlastet wird. Aber wenn man halt das Thema jetzt sich anschaut, auf der einen Seite soll es Entlastungen geben zwischen 3.000 und 4.000 Einkommen, aber auf der anderen Seite soll der Spitzensteuersatz wieder erhöht werden, soll man entsprechend dann die hohen, die Leistungsträger dann doch wieder mehr besteuern und dann sind ja auch noch so Themen im Raum, wie soll das Ganze finanziert werden, unter Umständen nochmal eine Mehrwertsteuererhöhung und das sehe ich dann eben auch äußerst kritisch.
Du hast es gerade schon angesprochen. Wenn eine Steuer gesenkt werden soll, wird eine andere erhöht. Zum Schluss ist das linke und rechte Hosentasche. Inwiefern bleibt es denn da noch optimistisch zu sein?
Gut, also ein Optimismus darf man sich ja nie nehmen lassen. Aber wie du sagst, ich bringe mal noch zwei Beispiele, die vielleicht ein bisschen greifbar sind. Also wenn man halt mal irgendeine Steuer haben, dann bleibt die auch. Ich nehme immer ganz gerne die Schaumweinsteuer. Viele wissen ja nicht, dass es eine Schaumweinsteuer gibt. Die hat irgendwann mal der Bismarck ins Leben gerufen, um die Kriegsmarine zu finanzieren vom Ersten Weltkrieg. Ja, die Kriegsmarine liegt seitdem auf Meeresgrund und die Schaumweinsteuer haben wir heute noch. Genauso ein greifbares Beispiel, den Solidaritätszuschlag, der ja eben, ich sag mal, 1990 oder in den 90er Jahren ins Leben gerufen wurde, um die Wiedervereinigung, um den Aufbau Ost zu finanzieren. Der sollte auch nur temporär sein. Das ist jetzt auch schon wieder 35 Jahre her. Den haben wir auch immer noch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass wir haben eigentlich kein Einnahmeproblem. Also ich meine, die Steuereinnahmen des Staates sind ja so hoch wie noch nie, über 1 Billion Euro pro Jahr. Trotzdem ist kein Geld da, werden immer neue Schulden aufgenommen und deswegen haben wir eben kein Einnahmeproblem in Deutschland, sondern eher ein Ausgabeproblem. Und man sollte sich eher mal Gedanken machen, wo kann ich Geld einsparen und wo wird vielleicht Geld unnötigerweise ausgegeben. Und das sollte aus meiner Sicht der Ansatz sein. Aber das sehe ich leider Gottes bei unserer Regierung leider nicht.
Wo wird denn Geld ausgegeben, was nicht sein müsste? Und wo könnte man denn einsparen aus deiner Sicht?
Ja, bei der überbordenden Bürokratie, das ist ein Riesenthema in allen Bereichen. Wir verwalten uns ja zugrunde, das kostet ja auch alles Geld. Und da sollte man einfach mal ansetzen, genauso wie das ganze Thema NGO-Finanzierung, was ja auch der Bundeskanzler Merz vor den Wahlen groß angekündigt hat, dass man da einfach mal schaut, wo fließt überhaupt Steuergelder hin, in welche Organisationen. Das sollte eigentlich alles aufgeklärt mal werden, wurde dann doch nicht, weil dann der Koalitionspartner SPD das Ganze blockiert. Und das wären mal so Ansätze, wo ich sofort mal rangehen würde, wenn ich es könnte.
Naja, das ist ja in einer Koalition nie ganz so einfach. Ich habe ja auch eine Vergangenheit in einer Landesregierung und dort auch in zwei verschiedenen Koalitionen gearbeitet. Der eine kündigt etwas an, der andere will das nicht, also ist in der Regel Stillstand.
Genau.
Und jetzt ist zu lesen, dass eine Verschiebung der Grenze für den Spitzensteuersatz auch kommen könnte. Was bedeutet das denn?
Ja gut, das bedeutet im Grunde genommen, dass man eben dann schneller im Bereich des Spitzensteuersatzes ist. Das heißt also, dass eben auch Einkommen schneller höher besteuert werden.
Und das wiederum betrifft dann insbesondere wen?
Ja, ich glaube, wir sind dann irgendwo bei 70.000 Euro angelangt, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ab dem Wert, ab dem Jahreseinkommen zahle ich eben den maximalen Steuersatz und muss eben entsprechend dann, ja, werde ich eben mehr zur Kasse gebeten und muss einfach mehr Steuern zahlen. Also ist einfach wieder eine Steuererhöhung.
Auch wenn die Einkommensteuer sinkt.
Auch wenn die Einkommensteuer sinkt, faktisch muss ich trotzdem mehr bezahlen. Klingt komisch, ist aber so, oder wie sagt man dazu?
Ja, im Gespräch ist auch, die SPD will dafür Topverdienende und Erben heranziehen. Mhm. Jetzt haben wir in Deutschland ja die Situation, dass zigtausende Unternehmensnachfolgen anstünden. Welches Signal geben denn die Politiker in Berlin an insbesondere die Unternehmerinnen und Unternehmer?
Ja, ein schreckliches, ein fatales Signal. Vor allem ist es ja wirklich so, ich meine, es ist wieder, ich sag mal, typisch linke Politik, typisch Sozialismus, Populismus. Die Reichen müssen zahlen, die Reichen werden zur Kasse gebeten, die großen Unternehmen, die Wohlhabenden etc. In der Praxis sieht es aber so aus, dass die Reichen, die wirklich Reichen, dieses Thema sowieso schon geregelt haben, die sowieso keine Erbschaftssteuer zahlen, weil sie eben zum Beispiel in Stiftungen investiert haben, im Ausland das Geld investiert haben oder generell Modelle aufgebaut haben, damit sie keine Erbschaftssteuer zahlen müssen oder nur gering. Und wen wird es dann wieder treffen? Den Mittelstand, die fleißigen Leute, die vielleicht sich was aufgebaut haben und die werden entsprechend wieder zur Kasse gebeten und das ist halt absolut nicht fair. Vor allem muss man einfach mal sagen, wir haben ja ohnehin unser ganzes Geld, was wir in unserem Berufsleben erarbeitet haben, schon mal versteuert. Idealerweise haben wir was, ein Vermögen aufgebaut, was angespart. Und wenn man dann eben verstirbt, muss man nochmal das selbst erarbeitete Vermögen wieder versteuern. Und das finde ich generell nicht fair und nicht richtig. Deswegen auch das ein fatales Signal für die Leistungsträger unserer Gesellschaft.
Ich habe dieser Tage eine Studie gelesen, demzufolge, ich glaube, mindestens ein Drittel der jungen Menschen, also auch diejenigen, die möglicherweise für eine Unternehmensnachfolge bereitstünden, bereit wären, das Land zu verlassen. Und ob es, das kann man ja auch so offen sagen, denn ein Land gibt, was bessere Rahmenbedingungen bietet in Gänze, das bleibt mal dahingestellt. Aber der Patriotismus ist dahin und es ist eher davon auszugehen, dass jemand mit einem neuen Unternehmen das Land verlässt, als dass er hier noch weiter investiert.
Absolut, absolut. Also wir merken es ja auch bei uns in der Beratung, das Thema Auswandern, das Thema Vermögen in Sicherheit, in Anführungszeichen, zu bringen, vorm Zugriff des Staates, ist fast in jeder Beratung ein Thema, wird immer mehr nachgefragt. Und ich kenne ja auch sowohl aus dem Mandantenumfeld als auch aus dem privaten Umfeld ganz, ganz viele Leute schon, die in den letzten Jahren eben ausgewandert sind. Und ja, da sehe ich auch keine Besserung in Sicht, gerade wenn dann noch diese Themen jetzt kommen, wird das natürlich noch mal mehr dazu führen, dass immer mehr Leute unser Land verlassen. Und insbesondere die, die eben auch was zu verlieren haben, also die eben vermögend sind, die vielleicht ein Unternehmen haben. Und das ist ja eine sehr, sehr negative Entwicklung, die wir da sehen.
Da stellt sich ja dann direkt die Frage, was tun? Also bei all diesen Spielen linke und rechte Hosentasche, wie eben schon mal erwähnt, wäre ja dann die nächste Frage, was geht hier noch? Nur noch die berühmte Kettensäge?
Ja, die wäre auf jeden Fall anzusetzen. Afuera, oder wie sagt man dazu in Argentinien? Weg dann mit den ganzen Verwaltungsapparaten und Vorschriften. Ja, wir haben ja im Grunde genommen, es gibt ja zwei Themen, wo man ansetzen kann, um die Wirtschaft anzukurbeln, um unseren Standort, unser wunderschönes Land auch nochmal attraktiv zu machen. Das ist einfach Verwaltung abbauen, einfacher zu machen, zu investieren, sowohl für Unternehmen, aber zum Beispiel auch in der Immobilien, in der Baubranche, wo wir ja tausende von Vorschriften haben, die einem das Leben schwer machen, auch zu bauen beispielsweise. Und auf der anderen Seite natürlich Steuern senken, damit einfach der Standort attraktiver ist. Und am Ende ist es ja so, wenn ich die Steuern senke, wird vielleicht mehr Geld verdient, was dann wiederum zu höheren Gewinnen führt und dann im Endeffekt zu höheren Einnahmen für den Staat führt. Und das verstehen ja die Sozialisten nicht, dass man im Grunde genommen durch Steuersenkung am Ende mehr Geld verdienen kann. Und ja, diese Tendenz sehe ich leider nicht, aber das wäre absolut empfehlenswert und wünschenswert.
Das klingt ja in der Tat logisch und nachvollziehbar, ist aber auch eine Frage der Ideologie, oder?
Absolut. Und was ich halt wirklich, wenn wir auch noch zum Thema Energiepolitik vielleicht kommen, was ich tatsächlich als große Chance sehen würde, ist, dass man jetzt diese Iran-Krise oder diese Energiekrise dazu nutzen könnte, um tatsächlich gesichtswahrend als Politiker aus dieser ideologisch geprägten Politik nochmal rauszukommen und nochmal Vernunft über Ideologie zu stecken und das Ganze gesichtswahrend zu machen und sagen, die Energiewende ist gescheitert. Da sind wir ja die Letzten auf der ganzen Welt, die überhaupt noch an diesen Quatsch da glauben. Und jetzt wäre es an der Zeit zu sagen, wir schaffen die CO2-Abgabe ab, wir senken die Energiesteuer auf Sprit, dann hätten wir am Ende je nachdem, was man tankt, 70, 80 Cent günstigeren Sprit, was natürlich einen positiven Effekt auf alles andere auch hätte. Wir könnten nochmal die Kohleschächte öffnen, wir könnten die AKWs nochmal an den Start bringen, wir könnten eigenes Gas fördern. Viele wissen ja auch nicht, wir haben ja in Deutschland auch Gasvorkommen in der Lüneburger Heide, die für 30 Jahre reichen würden. Und das ist ja irgendwann mal so verteufelt worden, das Fracking-Gas, angeblich ganz schlimm. Was wir jetzt aber machen, wir kaufen jetzt Fracking-Gas aus USA, was dann eben auch noch über den ganzen Ozean verschifft werden muss und teuer bezahlt werden muss, könnten wir alles selber fördern. Und das wären eben Ansätze. Genauso, wir haben jetzt wir schließen jetzt die letzte Ölplattform in Deutschland. Wir haben noch eine große Ölplattform in der Nordsee und da hat jetzt wieder irgend so ein grüner Verein, Umwelthilfe e.V., geklagt und hat dazu jetzt es durchgekommen, dass wir diese Ölplattform schließen müssen. Über 1000 Arbeitsplätze weg, keine eigene Ölvorkommen mehr. Und was machen die anderen? Großbritannien, Norwegen, Holland, alle fördern Öl in der Nordsee, nur wir schaffen es ab und machen uns selbst noch mehr Probleme, als wir eigentlich haben.
Jetzt soll dieser Podcast ja dazu dienen, zu gewinnen. Mhm. Und wir sind jetzt relativ drin in negativen Themen. Ich versuche gerade so zum Ende hin nochmal die Kurve zu kratzen. Bei allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, es sind ja ein paar Ansätze dabei, wie man denn nochmal das Land und auch den Standort attraktiver machen könnte. Du hast sie beschrieben. Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, damit jemand kommt und sagt, Steuern runter, Attraktivität hoch?
Ja gut, wir bräuchten halt, wie gesagt, entsprechende Politiker, die das eben auch dann so umsetzen. Ich meine, ich habe jetzt hier leicht reden mit den Themen, aber zumindest sind Ansätze und Möglichkeiten vorhanden. Nur wir brauchen natürlich entsprechend auch Politiker, die es umsetzen. Und selbst auf EU-Ebene wurde jetzt zum Beispiel von Frau Lagarde ja gesagt, dass ein Fehler war, aus der Atomkraft rauszugehen in Deutschland. Also die Ansätze sind ja da. Wir brauchen halt jetzt dann eben auch Mehrheiten, die das Ganze einfach auch umsetzen. Und da kann ich nur an jeden appellieren, dann auch an der Wahlurne, das ist ja das, was wir beeinflussen können, dann richtig zu wählen und eben entsprechend da nochmal von dieser linksgrünen Ideologie einfach abzusehen und nochmal eine konservative Politik für Deutschland zu machen. Und da haben wir ja auch Möglichkeiten. Das wäre jetzt eben der Ansatz. Und natürlich entsprechend sich zu informieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und zusammen anzupacken, würde ich mal sagen.
Zusammen anzupacken, du hast ja einen unglaublichen Überblick, was Menschen so drückt, was Menschen bewegt. Dadurch, dass du jeden Tag in diversen Beratungsgesprächen drin bist und weißt, wie die Situation beide leid so ist. Mhm. Deswegen zum Abschluss hin noch die Frage, was empfiehlst du denn derzeit, wenn es darum geht, in all diesen Bewegungen, die gerade so passieren, noch den Überblick zu behalten beziehungsweise die Finanzen beisammen zu halten?
Ja, also wir brauchen auf jeden Fall noch einen positiven Abschluss, den ich auch gerne mache, auch wenn wir jetzt so ein bisschen in die Welt der Politik abgeschweift sind. Also ich habe noch nie über hohe Steuern in Deutschland gejammert oder geschimpft. Ja, die sind natürlich faktisch da, aber wir haben so viele tolle Möglichkeiten, auf legale Art und Weise auch Steuern zu sparen. Und das ist ja der Job, den wir in unserer Beratung tun. Das heißt also, es gibt immer Möglichkeiten, Steuern zu sparen, Steuern in Eigenkapital umzuwandeln, gute Finanzprodukte abzuschließen, die eben steuerliche Effekte erzielen. Und deswegen gibt es also bei uns auch ganz tolle Möglichkeiten, eben gegen Steuererhöhungen auf legalem Wege einfach auch anzukämpfen, in Anführungszeichen. Und deswegen ist halt auch die strukturelle Beratung immer wichtiger geworden oder wird auch immer wichtiger. Und dementsprechend wäre es ja schön, wenn mal die 3.000 bis 4.000 Einkommen deutliche Erleichterungen bekommen würden. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und alle, die eben dann vom Spitzensteuersatz betroffen werden, von Steuererhöhungen, die müssen sich beraten lassen und können eben auch dann durch, wie gesagt, eine strukturelle Beratung in dem Bereich Steuern wieder einsparen.
Und wer jetzt genau dieses Bauchgefühl hat, ich muss mal reden, der
kann sich gerne an mich wenden.
Dann, lieber Daniel, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank, Thorsten, und Dank an alle Zuhörer.
Das war Investiere und Gewinne, dein Weg zur finanziellen Freiheit. Du hast Fragen zu deiner Geldanlage oder willst einfach mal aufräumen im Finanzchaos? Dann schreib mir an daniel@kanzlerlenz.de. Ich sag dir ehrlich, was geht und was nicht. Ohne Show, ohne Fachchinesisch. Dafür mit echtem Mehrwert.